Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 22. April. Heute mit folgenden Themen. Nein zur Frontex-Vorlage heißt nicht Nein zu Schengen. Jurist und SP-Ständerat Daniel Josic zerpflückt das Schreckgespenst der Befürwortenden und sagt, worum es bei der Frontex-Abstimmungsvorlage eigentlich geht.
Es geht letztlich um diese Menschen, die eigentlich Anspruch hätten auf Asyl und sich heute mit Schleppern über das Mittelmeer kämpfen müssen. Und Sie kennen diese grauenhaften Bilder und Sie kennen die Zahlen. Wir haben heute etwa 10 Menschen pro Tag, die auf diesen Routen sterben. Darum geht es.
Und auch einige Linke würden die rechtsextreme Marine Le Pen wählen, so die Tabula Rasa-Theorie.
Und die besagt quasi, Marine Le Pen muss einmal an die Macht kommen, damit das Volk sehen würde, dass Marine Le Pen genauso eine Politik für die Reichen macht, wie es Macron in ihren Augen tut.
Wir diskutieren mit einem Experten über die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Kurzmeldungen des Tages, heute von und mit Carol Gücki.
Der Bau der neuen Berner Festhalle verzögert sich um ein Jahr. Das berichten heute die Tamedia-Zeitungen. Der Baustart auf dem Berner Expo-Gelände ist neu erst auf nächstes Jahr geplant, statt bereits in diesem Jahr. Grund für die Verzögerung sind hängige Einsprachen. Zudem verzögert sich die Auslieferung von Baumaterialien, dies aufgrund des Ukraine-Krieges und der Corona-Pandemie. Die Pop-up-Bar am Berner Viktoriaplatz darf vorerst doch bleiben, wie die Tamedia-Zeitungen berichten. Gegen die Bar wurde von AnwohnerInnen Beschwerde eingereicht. Nun hat der Kanton entschieden, dass die Beschwerde keine sogenannte aufschiebende Wirkung hat. Das bedeutet, dass die Bar vorerst bleiben darf, denn mit einer aufschiebenden Wirkung hätte der Betrieb der Bar sofort eingestellt werden müssen. Definitiv entschieden ist aber noch nicht. Nun prüft der Kanton die Beschwerde. Geflüchtete aus der Ukraine werden in der Schweiz künftig nach einem Verteilschlüssel platziert, wie verschiedene Medien berichten. Ab Montag sollen die Menschen proportional zur EinwohnerInnenzahl den Kantonen zugewiesen werden. Bisher galt dies nicht, dadurch haben einige Kantone mehr Geflüchtete aufgenommen als andere. Das Staatssekretariat für Migration SEM meldet, dass pro Tag rund 800 Gesuche von ukrainischen Geflüchteten eingingen. Über 30.000 Personen hätten mittlerweile den S-Status erhalten. In der Ukraine wurden neue Kriegsverbrechen seitens der russischen Armee bekannt. Satellitenbilder zeigen Massengräber bei der Hafenstadt Mariupol. Laut ukrainischen Angaben würden dort zwischen 3.000 bis 9.000 ZivilistInnen liegen. Diese Angaben sind nicht unabhängig geprüft. Russland hat auf die Vorwürfe bisher nicht reagiert. Die Stadt Mariupol ist seit Wochen heftig umkämpft. Gestern Donnerstag erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, Mariupol sei von Russland erobert. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dementiert und sagte vergangene Nacht in einer Videobotschaft, die ukrainischen Soldaten würden sich weiterhin widersetzen. Die letzten ukrainischen Soldaten in Mariupol sollen sich in einem Stahlwerk verschanzt haben. Bisher folgten sie laut internationalen Medien Putins Aufforderung nicht, die Waffen niederzulegen. Insbesondere im Osten der Ukraine dauern die Kämpfe weiter an. Angaben aus Kiew zufolge hätte die russische Armee die Kämpfe entlang der Frontlinie in der Region Donetsk verschärft. Mittlerweile hätten fast 3/4 aller Menschen aus Donetsk die Region verlassen, wie internationale Medien berichten. Honduras Ex-Präsident Juan Orlando Hernández ist endgültig an die USA ausgeliefert worden. Das berichtet heute die deutsche Tageszeitung TAZ. Hernández war während 8 Jahren Präsident von Honduras. Nun muss er sich vor einem Bundesgericht in New York verantworten. Ihm werden vor allem Drogenschmuggel und Waffendelikte vorgeworfen. Sein Bruder Juan Antonio Hernández wurde bereits vor einem Jahr in den USA verurteilt. Wegen Kokainschmuggels hat ihn das Gericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und zum Wetter. Morgen Samstag ist es bewölkt und könnte zeitweise regnen. Das Thermometer zeigt 8 bis 13 Grad. In der Nacht auf Sonntag regnet es, tagsüber dürfte es aber trocken bleiben. Erst gegen Sonntagabend ziehen vereinzelt Regenschauer auf. Die Temperaturen am Sonntag betragen 7 bis 14 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Nein zu illegalen Pushbacks oder Ja zu Schengen? Das scheint die Hauptfrage zu sein im Vorfeld der Abstimmung über die Frontex-Vorlage Mitte Mai. Zur Debatte steht, ob die Schweiz ihren finanziellen Beitrag an die Europäische Grenzschutzagentur vervielfachen soll, auf jährlich rund 60 Millionen Franken. Wer Nein sagt zur Frontex-Vorlage, riskiert den Rauswurf der Schweiz aus Schengen. Dieses Schreckgespenst zeichnen die Befürwortenden seit Wochen an die Wand. Stimmt nicht, sagt Jurist und SP-Ständerat Daniel Josic. Wer Nein sage zur aktuellen Frontex-Vorlage, der sage nicht Nein zu Schengen, der sage nicht einmal Nein zu Frontex. Aber der sorge zumindest dafür, dass die Schweiz gleichzeitig mehr legale Fluchtrouten schaffe, abseits der tödlichen Abschottungsmaschinerie der Festung Europa. Wilmar Rall sprach mit SP-Ständerat Daniel Josic.
Es geht ja hier in erster Linie um eine Agentur Frontex, die an der Außengrenze von Europa eine Migrationspolitik durchsetzt, die sehr fragwürdig ist. Es gibt Pushbacks von Flüchtlingen, es gibt grauenhafte Situationen auf dem Mittelmeer, die wirklich menschenverachtend sind.
Daniel Josic, nun ist Frontex ja ein Teil von Schengen und das Hauptargument der Befürwortenden eines Ausbaus von Frontex wiegt dementsprechend schwer. Sie sagen, wenn die Schweiz die Frontex-Vorlage ablehnt, riskiert sie den Rauswurf aus Schengen. Sehen Sie diese Gefahr nicht oder nehmen Sie sie bewusst in Kauf?
Diese Gefahr ist absolut richtig. Also wenn wir der Frontex-Vorlage nicht zustimmen, dann werden wir aus Schengen rausfallen. Nur sagen wir ja nicht, man soll sie nicht annehmen. Wir sagen nur, die Rahmenbedingungen in der Schweiz selber müssen geändert werden. Oder wir können Frontex können wir nicht ändern. Das ist eine europäische Geschichte. Aber was wir machen können, ist die Auswirkungen in der Schweiz zu ändern. Wir sagen einfach, wenn man das schon macht, dann soll man die Resettlement-Quote der Schweiz erhöhen. Was ist das? Das ist die Möglichkeit für Flüchtlinge auf legalem Weg in die Schweiz zu kommen, oder? Frontex hält ja einfach Flüchtlinge von Europa ab, unabhängig davon, ob sie legal oder illegal nach Europa kommen. Und deshalb sagen wir, dieses System funktioniert nicht. Es muss möglich sein, für jemanden, der legal auf der Flucht ist, mit seiner Familie auf eine zumutbare Art und Weise in die Schweiz zu kommen. Und das erreichen wir mit dieser Resettlement-Quote. Also Schengen ist nicht in Gefahr. Und ich habe bereits in der letzten Session, um das auch zu zeigen, haben wir oder ich habe einen Vorstoß eingereicht, offiziell, wo man sagt, Zustimmung zu dieser Frontex-Vorlage, aber eben mit einer Resettlement-Quote.
Sprich, Sie gehen davon aus, dass, wenn das Volk die Vorlage ablehnt, die Debatte im Parlament neu beginnt und dann quasi eine neue Vorlage ausgearbeitet wird, eben mit dieser Resettlement-Politik. Nun ist das Parlament rechtsbürgerlich, es ist mehrheitlich für die Frontex-Vorlage so, wie sie ist. Die humanitären Ausgleichsmaßnahmen, die der Ständerat reingebracht hat, hat der Nationalrat mehrheitlich wieder gekippt. Warum denken Sie, dass das in einem zweiten Anlauf anders wäre?
Weil dann eben eine Volksabstimmung hinter uns wäre und dann muss ja die Mehrheit, die dann eben mit ihrer Vorlage nicht gewonnen hat, muss sich dann überlegen, was sie macht. Das ist ja immer so bei Referenden. Also das ist ein ganz normaler Prozess. Und Sie müssen einfach wissen, wir waren relativ knapp an einem Kompromiss im Zusammenhang mit der Resettlement-Quote. Also das wurde bereits ausgehandelt, aber die bürgerlichen Mitteparteien, also CVP und FDP, wollten dann gewissermaßen das Geschäft mit der SVP machen. Gut, und wenn das jetzt scheitert, dann werden wir wieder zu diesem Kompromiss zurückkehren. Und jetzt vielleicht einfach noch ein Punkt, worum es geht. Das hört sich so technisch an, Frontex. Es geht letztlich um diese Menschen, um diese Familien, um diese Kinder, die eigentlich Anspruch hätten auf Asyl und sich heute mit Schleppern über das Mittelmeer kämpfen müssen. Und Sie kennen diese grauenhaften Bilder und Sie kennen die Zahlen. Wir haben heute etwa 10 Menschen pro Tag, die auf diesen Routen sterben. Darum geht es.
Sie haben ganz zu Beginn des Gesprächs bereits diese illegalen Pushbacks angesprochen, an denen angeblich auch Frontex beteiligt ist. Nun gibt es ja mittlerweile viele europäische Staaten, die quasi diese illegalen Pushbacks offiziell abgesegnet haben durch Gesetze, zum Beispiel Polen, auch Griechenland und Malta sagen seit sehr langer Zeit ganz offiziell, solange sich die EU aus der Verantwortung stelle oder die Schengen-Staaten, setze man weiterhin auf Pushbacks. Unter solchen Vorzeichen ist denn die Stärkung von Frontex nicht das geringere Übel?
Das finde ich jetzt eine interessante Behauptung, oder? Es geht ja darum, ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Frontex. Frontex ist eine Behörde, die die Politik umsetzt. Aber diese Politik, die Frontex umsetzt, ist eine zutiefst menschenverachtende Migrationspolitik, oder? Und da, glaube ich, muss man den Leuten hier in der Schweiz einfach klar sagen, worum es geht. Nämlich das, was Sie vorher gesagt haben, dass in vielen Staaten in Europa einfach Flüchtlinge abgehalten werden, ob legal oder illegal. Und das führt zu diesen grauenhaften Verhältnissen, die Menschen zu Tode bringen. Und dieses System sollte man nicht einfach so stärken. Respektive, wenn man es stärkt, muss man sich einfach Gedanken machen, wie schafft man Möglichkeiten für diese legalen Flüchtlinge an Frontex vorbei und an diesem System vorbei in die Schweiz kommen zu können.
Daniel Josic, eine legale Möglichkeit, Sie haben es angesprochen, wäre eben die von Ihnen vorgeschlagene Resettlement-Politik. Können Sie kurz noch umreißen, was das bedeuten würde?
Ja, also heute ist es so, dass Sie die paradoxe Situation haben, dass Sie nach schweizerischem Recht erst dann ein Asyl beantragen können, wenn Sie sich an der schweizerischen Grenze befinden. Nun, wie kommen Sie von Syrien oder von sonst irgendeinem Land an die schweizerische Grenze? Ja, eben nur, indem Sie dieses ganze europäische System überwinden, über das wir jetzt gesprochen haben. Und die Resettlement-Quote ist eine der ganz wenigen Möglichkeiten vor Ort, also in Syrien beispielsweise, bei den schweizerischen Behörden zu beantragen, dass sie in die Schweiz kommen können. Und wenn ihnen das gewährt wird, dann werden sie auf ganz normalem Weg, werden sie dann in die Schweiz transportiert.
Wer also Nein sagt zur aktuellen Frontex-Vorlage, sagt Ja zu Frontex mit Resettlement-Quote. Das letzte Wort hat das Stimmvolk Mitte Mai.
Rabe Info.
Bevor wir über die Präsidentschaftswahl in Frankreich sprechen, hören wir den Song «Santé» von Stromae. Er singt über Menschen, die in der Gesellschaft kaum eine Stimme haben.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies, et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
si tu ne me connais pas. Brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Rabe Info.
Macron oder Le Pen? Am kommenden Sonntag finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt. Beim ersten Wahlgang standen noch 12 Kandidierende auf den Wahlzetteln, von trotzkistisch bis rechtsextrem. Nun sind es nur noch 2, der amtierende Präsident Emmanuel Macron und die Vorsitzende des Rassemblement National Marine Le Pen. Der Zürcher Historiker Joseph Deweck arbeitete als Schweizer Handelsdiplomat. Mittlerweile wohnt er seit 5 Jahren in Paris und hat ein Buch über Emmanuel Macron und dessen Frankreich veröffentlicht. Katrin Hiss hat mit ihm über die Präsidentschaftswahlen in Frankreich gesprochen.
Ja, das Paradoxe am französischen Wahlsystem mit 2 Wahlgängen ist, dass die Verlierer des ersten Wahlgangs und die großen Verlierer des ersten Wahlgangs sind Jean-Luc Mélenchon und die politische Linke insgesamt, dass eben diese politische Linke nun im zweiten Wahlgang der Königsmacher ist. Sie entscheiden mehr oder weniger, ob es nun Macron oder Le Pen wird. Das heißt, in diesen 2 Wochen zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang haben Macron und Le Pen beide versucht, diese Linkswähler für sich einzunehmen. Macron, indem er zum Beispiel bei der Rentenreform Abstriche gemacht hat. Ursprünglich wollte er das Rentenalter von 62 auf 65 Jahre erhöhen. Nun sagt er, er sei bereit zu reden, auch über 64 oder vielleicht etwas mehr. Er versucht auch, auf die Grünwähler einzugehen, indem er seine grüne Agenda noch etwas stärker in den Vordergrund rückt und neue Versprechungen macht. Und er versucht auch der Linke zu signalisieren, dass sie einen Weg zur Macht hat, nämlich indem er institutionelle Reformen vorschlägt, also die Einführung eines proportionalen Wahlrechts für die Abgeordnetenkammer. Marine Le Pen hingegen versucht sich als Anti-Neoliberale zu positionieren, als starke Schützerin des französischen Sozialstaats, als Vertreterin der sogenannten kleinen Leute. Also beide buhlen jetzt so quasi um das linke Wahlspektrum.
Nicht nur die linke Deutsche Tageszeitung Taz, auch die liberale Frankfurter Allgemeine titelte im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen, dass Frankreich nun die Wahl habe zwischen Pest und Cholera. Wie werden sich die Linken hier im Land verhalten? Also werden sie geschlossen Macron wählen, nur um die rechtsextreme Le Pen zu verhindern?
Nein, sie wird nicht geschlossen Macron wählen, aber sie wird schon in großer Mehrzahl Macron wählen. Die Umfragen zeigen, dass jetzt von den Mélenchon-Wählern, das sind 22% im ersten Wahlgang, rund die Hälfte Macron wählen werden, vielleicht etwa 30-35% sich enthalten werden und 15% Le Pen die Stimme geben werden. Was wichtig ist, ist, dass einige französische linke Intellektuelle sich nun für eine Wahl Macrons ausgesprochen haben. Zum Beispiel die Romancière Annie Ernaux, die 2017 noch gesagt hat, man solle sich im zweiten Wahlgang zwischen Macron und Le Pen enthalten und die eine Koryphäe der Linksaußenpartei France Insoumise ist. Heute sagt sie, man muss Macron wählen, weil der Abstand zwischen Macron und Le Pen zu gering ist, als dass man es sich leisten könnte, sich der Stimme zu enthalten. Also ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum schlussendlich Macron diesen zweiten Wahlgang gewinnen wird. Die Linke mobilisiert sich dann doch wieder für Macron, weil Le Pen ist und bleibt eine wirklich rechtsextreme Kandidatin, nicht nur in der Ausländerpolitik, sondern auch in der Identitätspolitik, vor allem auch in der Kriminalitätspolitik. Sie will zum Beispiel einführen, dass es eine Unschuldsvermutung gibt für Polizisten, die Gewalttaten in ihrer Funktion ausüben. Die Linke wird sich bewusst, dass vielleicht sie Macron hasst und die letzten 5 Jahre wirklich unangenehm für sie waren, aber das Leben unter einer Präsidentin Le Pen noch viel schlimmer werden könnte.
Trotzdem, Sie haben erwähnt, dass 15% der Linken womöglich Marine Le Pen wählen, Linke, die dezidiert Rechtsextreme wählen. Wie geht das zusammen?
Ja, es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Auf der einen Seite gibt es so diese Tabula Rasa-Theorie in gewissen Teilen des Linksaußenlagers. Und die besagt quasi, Marine Le Pen muss einmal an die Macht kommen, damit das Volk sehen würde, dass Marine Le Pen genauso eine Politik für die Reichen macht, wie es Macron in ihren Augen tut. Und erst wenn sozusagen Le Pen an der Macht ist und eben entlarvt wird, dann würde sich das Volk dazu bringen, einen Linksaußenkandidaten wie Jean-Luc Mélenchon ins Präsidentenamt zu hieven. Das Problem ist an dieser Theorie, ja, dass sie ein bisschen geschichtsvergessen ist. Oft kommt, wenn einmal die Rechtsextremen an die Macht kommen, geben sie diese nicht mehr so schnell weg. Aber es ist eine Theorie, die existiert. Und man muss auch verstehen, dass für Frankreichs Linksaußenwähler es eine verständliche Frustration gibt. Seit 40 Jahren etwa haben sie es nie mehr richtig an die Macht geschafft. Und stattdessen müssen sie immer die Wahlhelfer des zentristischen Kandidaten im zweiten Wahlkampf sein. Das frustriert sie stark. Und die zweite Theorie ist einfach, dass in gewissen Teilen Le Pen eine Politik verfolgt, die für linke Ohren zum Teil interessant klingen mag, etwas protektionistisch, zum Beispiel in der Handelspolitik, auch euroskeptisch oder EU-skeptisch. Es gibt in der französischen Linken immer schon eine lange Tradition der EU-Skeptik. Und dann auch gewisse wirtschaftliche soziale Maßnahmen, zum Beispiel die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Treibstoff, Benzin und Diesel, Maßnahmen, die sozusagen die Kaufkraft der sogenannten kleinen Leute stärken sollte. Aber das ist natürlich auch ein bisschen sehr viel Augenwischerei aus linker Perspektive. Man muss sich zum Beispiel nur einmal andere Vorschläge von Le Pen ansehen. Sie will zum Beispiel die Erbschaftssteuer senken. Sie will zum Beispiel auch alle Leute unter 30 von der Steuer befreien, egal wie arm und reich sie sind. Es gibt auch sehr viele andere Ansätze, die eigentlich aus linker Perspektive überhaupt nicht zu verteidigen sind.
Schon 2017 bei den letzten Präsidentschaftswahlen standen sich ja Emmanuel Macron und Marine Le Pen gegenüber beim zweiten Wahlgang. Damals ging die Wahl mit 66-34 zugunsten Macrons aus. Inwiefern ist diese Wahl jetzt komplett verschieden und wo gibt es auch Parallelen in der Ausgangslage?
Sie ist verschieden, da Macron jetzt Amtsinhaber ist. Und in Frankreich hat der Amtsinhaber eigentlich immer eher einen Malus anstatt einen Bonus. Das ist eigentlich interessant. In Deutschland ist der Amtsinhaber hat immer eigentlich einen Vorteil in Wahlen. Aber die Franzosen strafen halt gern den Amtsinhaber ab. Drum wird die Sache knapper. Macron kann nicht mehr so einfach Versprechungen machen. Er hat 5 Jahre Bilanz vorzuweisen, einige Erfolge in dieser Bilanz, aber auch viele Fehler, auf die ihn seine Gegner behaften können. Drum wird diese ganze Sache knapper. Auch ist Le Pen besser geworden. Sie macht weniger Fehler als früher. Sie versucht, sich staatsfrauischer zu geben. Sie versucht, weniger aggressiv zu sein. Insofern ist es einfacher für sie, sozusagen diese Kampagne zu bestreiten und vielleicht mit der Rechtswähler in ihr Lager zu bringen. Und die große Änderung ist, dass Marine Le Pen bei dieser Wahl nicht die einzige Kandidatin des Rechtsaußenlagers war, sondern eben auch Éric Zemmour, der noch hanebüchener ist als Marine Le Pen. Und Zemmour hat Marine Le Pen erlaubt, sozusagen Moderator zu wirken. Und das erklärt auch, warum sie dieses Mal vielleicht etwa 42-44% der Stimmen im zweiten Wahlgang holen wird. Also viel mehr als vor 5 Jahren.
Joseph Döweck ist Autor des Buches Emmanuel Macron, der revolutionäre Präsident.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, dem 22. April. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Beigetragen zum heutigen Info haben Carol Gücki, Katrin Hiss und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Monika Hoffmann. Schön, habt ihr zugelassen, gleich ein schönes Wochenende und ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.